herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Female View on Football. Wir sind heute bei RB Leipzig zu Gast, ein Verein, der in den letzten Jahren eine Wahnsinnserfolgsgeschichte geschrieben hat und eine ganze Region mit reingebracht hat sozusagen. Grüße an unseren Taxifahrer heute, er hat auch eine Dauerkarte, hat er uns gleich erzählt.
Einer von 31.000,
genau, sagte er. Und unser Gast, der ist eigentlich eines der Gesichter dieser Erfolgsgeschichte.
Genau, er ist ganz maßgeblich beteiligt an dieser tollen Erfolgsgeschichte von RB Leipzig, von der Regionalliga in die Champions League. Er spielt seit 2013 bei RB und ist unglaublicherweise der dienstälteste Profi, soweit ich zumindest weiß, jetzt bei RB. Er kommt aus Dänemark, ist dänischer Nationalspieler. Herzlich willkommen, Yusuf Paulsen.
Dankeschön.
Und Yusuf, bei uns ist das so üblich, dass wir im Podcast erstmal 5 W-Fragen an unsere Gäste stellen. Als Einstieg.
Okay.
Bist du bereit?
Bin ich.
Die erste Frage ist, wenn man 9 Jahre hier in Leipzig bei RB spielt, dann hat man bestimmt gute Gründe dafür. Welche sind das in deinem Fall?
In meinem Fall, diesen einfach coole Stadt erstmal, coole Verein. Erfolg gehört natürlich auch dazu. Und ich fühle mich ein bisschen wie zu Hause. Das sind eigentlich die größten Gründe.
Warum hat Yusuf Paulsen keine Jeanshose im Schrank?
Habe ich auch.
Hast du jetzt doch eine, ja?
Ich hab welche, ich ziehe die nicht gerne an. Das geht mir eigentlich am meisten einfach darum, komfortabel zu sein und ich fühle mich nicht so komfortabel in Jeanshose. Deswegen ziehe ich eher Jogginghose an.
Kann ich total verstehen.
Ich auch.
Also meine Frau sagt auch immer, wenn sie nach Hause kommt, dann zieht sie auch Jogginghose an. Und dann sage ich ja, warum machst du das nicht, wenn du draußen bist, wenn du... Ja, das Gefühl hast, dass es ja, komfortabler ist.
Gibt ja auch schon ganz stylische Jogginghosen.
Ja.
Zurück zu unseren W-Fragen.
Dank.
Was hat im Jahr 2013 Joshua Kimmich zu einem interessanten, guten Mitbewohner gemacht?
Oh, einfach seine Persönlichkeit. Wir hatten eine sehr, sehr geile Zeit, 2 Jahre zusammen in einer WG. Und wir sind so von der Art von Typen einfach ähnlich und deswegen glaube ich, hat es auch gut gepasst. Es war auf jeden Fall 2 schöne Jahre und das hoffe ich auf jeden Fall auch, dass er das so sieht.
Wie das dann mit der Hausarbeit funktioniert hat, das können wir ja später nochmal in Erfahrung bringen, würde jetzt aber zu meiner nächsten W-Frage kommen. Wie versuchst du die Kultur und die Erinnerungen an deinen Vater, er kommt aus Tansania und ist leider viel zu früh verstorben, aufrechtzuerhalten?
Ich bin ja noch immer ab und zu da, jetzt wo Corona da ist, hat es leider nicht gelungen, war letztes Mal vor ein paar Jahren da und ja, also ich besuche halt immer noch meine Familie und deswegen ist es ja auch ein Teil meines Lebens und werde wahrscheinlich auch, wenn wir irgendwann wieder nicht mit zu viel mit Corona zu tun haben, wieder dahin reisen im Urlaub. Ich würde auch gerne meinen eigenen Sohn zum ersten Mal mitbringen. Meine Oma hat ihn noch nicht getroffen, meine Onkel auch noch nicht. Also deswegen ist es eigentlich einfach immer ein Teil meines Lebens.
Was an deiner Heimatstadt Kopenhagen vermisst du hier in Leipzig?
Das gute Essen erstmal, glaube ich. Da sind Leipzig leider noch ein bisschen hinterher, finde ich. Leider. Die kommen langsam, die Cafés und Restaurants, die auch, sag mal, das anbietet, was man in Kopenhagen die letzten Jahre mehr und mehr gesehen hat. Es kommt auch langsam nach Leipzig, aber ein Tick zu langsam für meinen Geschmack.
Weißt du was? Da musst du ja einfach einen Kaffee aufmachen.
Das stimmt.
Hast du das schon gemacht, oder? In deiner Heimat?
Ja, in meiner Heimat habe ich schon. Wir haben sogar auch darüber geredet, ob wir irgendwann mal einen in Leipzig aufmachen sollten. Aber das sind noch immer noch auf dem Schreibtisch und noch nicht im Laufen.
Das Thema Heimat ist ein gutes Stichwort. Wir können ja über so viele Themen mit dir reden und wir haben uns überlegt, wir wollen mal mit dem Thema Heimat bei dir anfangen, weil es so interessant ist, eben, dass du aufgewachsen bist in Kopenhagen. Deine Mutter ist Dänin. Der Vater, hat Anna schon gesagt, viel zu früh verstorben, kam aus Tansania und du hast uns jetzt schon erklärt gerade, dass das Land für dich durchaus sehr vertraut ist, dass du schon oft da warst. Kannst du uns mal sagen, was so der Zauber ist für dich an Tansania und auch vielleicht am Pendeln zwischen diesen Welten, als du aufgewachsen bist?
Ja, das ist 2 verschiedene Welten erstmal. ich glaube, es tut jeder gut, ein anderes Land und ein Land wie zum Beispiel Tansania und es gibt auch viele andere Länder überall auf der Welt, wo das Lebensstandard einfach anders ist, als wir gewohnt sind hier in Europa. Deswegen glaube ich, habe ich auch mit ein paar Sachen aufgewachsen, die mir auch als Person ein bisschen geformt hat, Dinge zu schätzen, die sagen wir, viele einfach umsonst nimmst oder so nicht richtig wertschätzt, weil das einfach allgemein ist und das ist auch nichts Böses, das ist einfach ein normales Verhalten von Menschen. Und bei mir ist es halt ein bisschen anders. Ich habe eine Familie, die in einem armen Dorf wohnen und da geht es eher um Essen auf den Tisch zu stellen jeden Tag und nicht um, was für ein PlayStation-Spiel soll ich heute Abend spielen, zum Beispiel. Und wie gesagt, ich glaube, dass das jeder Mensch gut tun würde, sowas sich anzuschauen, irgendwann in seinem Leben.
Dein Vater hat ja auf einem Containerschiff gearbeitet, ist zwischen Afrika und Dänemark quasi gependelt. Deine Mutter ist Dänin, Valeska hat das schon erwähnt, und du bist das zweitälteste von insgesamt 6 Kindern.
Oh, wenn wir in meine Familienkonstellation da reingehen müssen, dann haben wir nicht genug Zeit, glaube ich.
Aber es klingt sehr lebhaft, also wir müssen uns das vorstellen bei den Paulsens zu Hause.
Ja, also kurz zusammengefasst bin ich eher der mittlere Kind. Großer Bruder, 2 größere Schwestern. Dann kam ich, dann mein kleiner Bruder. Und klar, weil mein Vater gestorben ist, hat er einen anderen Papa als ich. Und er hatte schon 3 Kinder von anderen Beziehungen, die dann mit uns zusammen gewohnt und gelebt habe. Deswegen waren wir 6 Kinder und 2 Erwachsene zu Hause. Und das ist so mein zu Hause.
Ich wünsche die Post ab, bestimmt.
Wahrscheinlich. Und wo ist so Heimat für dich? Ist das klar Kopenhagen? Oder?
Es ist, ich hab, von ich geboren bin bis 19, wo ich dann nach Leipzig gezogen bin, habe ich die ganze Zeit in Kopenhagen gewohnt. Mhm. Deswegen ist Kopenhagen meine Heimat, Heimstadt.
Wir haben das ja schon erwähnt, dein Vater ist leider sehr früh verstorben. Jurari, trägst du auch auf deinem Nationalmannschaftstrikot den Namen. An Krebs ist er verstorben, ist das richtig?
Genau.
Und mich würde interessieren, du hast gerade erzählt, es kam dann zwar ein neuer Mann sozusagen in das Leben deiner Mutter und vielleicht auch ein neuer Vater für dich. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch hier, um ein bisschen den weiblichen Blick auch immer schweifen zu lassen. Würdest du sagen, dass deine Mutter deshalb auch eine besondere Rolle in der Familie gespielt hat, also dass sie auch eine sehr starke Frau war?
Sehr, sehr starke Frau. Jetzt, wo ich auch selber ein Kind gekriegt habe und sehe, wie viel man zu tun hat, nur mit einem. Und dann ist dann mit 6 Kindern zu tun und mit einem Mann, der nachts gearbeitet hat und tagsüber geschlafen hat und sie eigentlich alles selber steuern müssen und erziehen müssen. Da würde ich meine Mutter beschreiben als eine sehr, sehr starke Frau.
Stichwort Kinder, du hast gesagt, du hast ein eigenes Kind und wenn man nochmal so guckt auf Tansania, es ist zu lesen, dass du da ein Waisenhaus auch unterstützt. Stimmt das nach wie vor? Und wie ein Waisenhaus unterstützt? Waisenhaus? Das ist Kinder, die keine Eltern haben?
Ach so.
Oder wie kannst du eigentlich die Heimat deines Vaters im Moment unterstützen und wie hältst du Kontakt? Wie eng ist der Kontakt auch dahin?
Ja, also die Kontakt ist sehr eng. Viele von meinen Familienmitgliedern reden leider kein Englisch oder kein Dänisch, sondern Swahili. Und meine Schwester hat in Tansania 2 Jahre gewohnt und sprechen fließend Swahili. Und meine andere Schwester hat eine Ausbildung in Swahili gemacht. Deswegen spricht sie auch fließend Swahili. Deswegen ist die, sagen wir mal, die Übersetzer. Klar, ich habe einen meinen Onkel, der auch Englisch redet, mit dem kann ich reden. Den Rest, da brauche ich leider einen Übersetzer dazwischen. Und mit den Unterstützungen, klar, ich unterstütze meine eigene Familie und probiere dann auch verschiedene Organisationen zu unterstützen. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, große Unternehmen zu unterstützen, weil man weiß nicht unbedingt, wo das Geld dann hinkommt und was es dafür benutzt wird und was für Ausgaben dann die Leute auch mal, sag mal, wenn du einen großen Event machen, um Geld einzusammeln, dann muss die große Veranstaltung halt auch bezahlt werden und deswegen versuche ich dann lieber kleinere Sachen zu unterstützen. Ich habe vor ein paar Jahren auch einen Kinderheim unterstützt, wo mein Kumpels kleine Schwester dort ein Jahr gearbeitet hat und habe dann die ganze Leute oder die ganze Kinder in der Kinderheim dann zur Schule gebracht und da wusste ich halt, sie ist dort, kriegt das Geld in der Hand, bezahlt für die Kinder, dass die Kinder, die alle dort wohnen, dann direkt in der Schule kommen und da gibt es halt nichts, wo das Geld irgendwo verloren geht.
Aber wie ist das denn, wenn du dann da aufschlägst? Also ich kenne irgendwie so Bilder aus dem Fernsehen. Afrika ist ja auch ein sehr fußballverrücktes Land. Und wenn Spieler aus Afrika dann irgendwie mal in ihre Heimatstädte, Dörfer zurückkehren, dann ist da so ein Riesenauflauf, ganz viele Kinder. Ich meine, du bist ja auch ein Fußballstar. Wie ist das denn?
Und es wird ja auch geguckt, ne?
Also ja, genau. Also die gucken dich wahrscheinlich auch immer irgendwie, oder?
Ja, tun die. Aber wie gesagt, die wohnen in einem großen Dorf, wo gefühlt Hälfte eigentlich meine eigene Familie ist. Deswegen okay. Ist es egal, ob ich Fußballer bin oder nicht Fußballer bin, dann ist trotzdem volle Hütte. Deswegen ist es, glaube ich, nichts Besonderes.
Wollen wir mal so langsam Richtung RB gucken, Anna? Jetzt bist du 2013, das hatten wir vorhin schon gesagt, hierher gekommen. 9 Jahre jetzt hier bei RB Leipzig. Das ist ja wirklich eine verdammt lange Zeit. Und wenn man nochmal so zurück sich denkt in dieses Projekt RB, was damals gerade erst so begonnen hatte. Du bist ja hierher gekommen und RB hat in der 3. Liga gespielt. Kannst du nochmal uns mit zurücknehmen, so in diese Zeit, also als du hier ankamst, mit was für Vorstellung bist du hierher gekommen, mit was für Hoffnung?
Vorstellung, nicht viel. Ich habe damals nicht viel Zeit zwischen der Entscheidung und dem Umzug. Da waren nur, glaube ich, 4 Tage dann dazwischen. Wir hatten schon Gespräche vorher gehabt, auch, glaube ich, 3, 4, 5 Monate vorher, dass es eine Möglichkeit sein konnte. Die waren ja noch in der 4. Liga zu der Zeit. Müssen auch erstmal aufsteigen und das Aufstiegsspiel oder den Playoffspiel gegen Lotte war Ende Juni, glaube ich, und da habe ich gerade mein Abitur fertig gemacht und 4 Tage nach meinem Abitur bin ich dann hierher geflogen, um zu unterschreiben und ist es dann hier geblieben und ja, das war schon ein großer Step. Klar, ich kam von zu Hause mit sehr viele Kinder, sehr viele Geschwistern.
Und dann kam Joshua Kimmich.
Und dann
auch noch ein Kind vielleicht.
Der war auch nur 18 zu der Zeit. Ja, und dann in komplett neues Land. Ich konnte die Sprache nicht und sind gewohnt, dass halt immer Leute um mich rum sind und auf einmal sitze ich allein in einem Hotelzimmer 3 Monate lang, bevor ich und Joshua unsere Wohnung gefunden habe. Und das war schon eine große Veränderung in meinem Leben.
Eigentlich würde ich jetzt gerne nochmal Spollies fragen, aber da wird schon so oft über Kimmich gesprochen haben. Also wie war es denn jetzt mit der Hausarbeit? Das würde ich jetzt schon nochmal wissen. Wie sah es denn aus in der Wohnung?
Ja, wie gesagt, wir kommen aus 2 verschiedene Hintergründe. Der war ein deutsches Akademie. Und wie ihr seht, das sind die Decken gefaltet und es sieht alles sehr schön aus. Und ich kam aus meinem Zuhause mit 6 anderen Geschwistern, wo dann ein bisschen mehr Chaos im Leben war. Wenn man gerade nicht aufgeräumt hat, dann machen wir das halt morgen, sagen wir so. Und
also hat er hinter dir hergeräumt quasi?
Ja, nee, wir sind uns sehr schnell geeinigt, dass die gemeinsamen Räume müsste so aussehen wie in seiner Akademie und mein eigener Raum könnte dann aussehen, wie das wollte. Und,
habt ihr Englisch gesprochen in der Zeit?
Sehr wenig am Anfang, ja. Zu der Zeit gab es halt nicht viele Ausländer in der Mannschaft, war nur mich und einen anderen Grieche, die halt nicht Deutsch als Muttersprache hatten. Der Rest war Österreicher, Schweizer oder Deutsch aus Deutschland. Deswegen habe ich sehr schnell zu Joshua gesagt, dass er einfach Deutsch mit mir sprechen sollte und ich würde dann ab und zu probieren, auf Deutsch zu antworten und manchmal auf Englisch, aber nur so, dass ich dann schneller die Sprache lernen konnte und einfach mehr hören, weil beim Hören und Antworten, es ist das Einfachste, eine Sprache zu lernen.
Jetzt gibt es Spieler aus allen Herren Ländern bei euch in der Gruppe sozusagen. Wer auch noch relativ lange schon dabei ist, ist ja Emil Forsberg. Mhm. Ist er so für dich eine Bezugsperson auch?
Ja klar, Emil und ich habe sehr, sehr schöne Zeiten gehabt, sehr, sehr lange und kennen uns ja in- und auswendig mehr oder weniger. Klar, wir kommen auch beide aus Skandinavien, haben ein bisschen mehr oder weniger gleich Hintergrund, du kennst ja auch Schweden, also von daher ist es ähnlich auch von der Kultur her und das ist ja nicht immer so, dass man mit einer in der Mannschaft spielt, wo der Kultur halt komplett oder mehr als komplett gleich ist und deswegen ist er ein Bezugsperson, ja.
Und 2016 dann der Aufstieg, ich habe die Bilder noch vor Augen, da seid ihr durch die Stadt gefahren mit dem Bus und es war eine riesen Party und dann ging das bis in die Champions League und wenn du überlegst, du hast uns jetzt gerade erzählt, wie das war, als du kamst und dann spielte man in der Regionalliga oder 3. Liga und dann bis in die Bundesliga, war das auch ein Grund, dass es sportlich eben so gut lief, dass man dann so lange und so eine Kontinuität hat bei einem Club und dass man auch sich immer wieder entscheidet, hier zu bleiben? Es hätte sicherlich auch andere Alternativen bis hierher ja schon gegeben.
Klar, Erfolg hat einen Grund dafür. Wären wir in der 3. Liga geblieben oder mehrere Jahre in der 2. Liga, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr bei RB Leipzig. Deswegen, Erfolg gehört dazu. Und wenn man sich auch als Spieler entwickelt und besser werdet, dann braucht man auch die Herausforderung. Und wenn die den Club oder den Spieler halt unterschiedliche Niveaus hat, dann muss man sich trennen irgendwann. Aber das ist halt hier nie der Fall gewesen und deswegen gab es auch keinen Grund, irgendwo anders hinzusuchen.
Wenn wir mal ins Jetzt kommen, jetzt seid ihr aktuell das beste Team der Rückrunde, also sehr beeindruckende Aufholjagd sozusagen hingelegt, seitdem Domenico Tedesco da ist. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Faktoren, die dazu geführt haben?
Bessere Leistung. Das ist ein größerer Faktor, klar. Wir hatten, ich würde auch sagen, der Kontinuität, weil es war nicht so, dass wir in der Hinrunde nicht gute Spiele dabei hatten. Wir hatten auch Stuttgart 6-0 ist es, glaube ich, aus dem Stadion rausgeschossen. Und wir hatten auch andere Spiele, wo wir 4-0 gewonnen haben. Wir haben Dortmund geschlagen und so weiter. Aber das war halt immer so, dass dann genau das Spiel danach ist, als ob diesen Erfolg für uns, unsere Köpfe nicht gut waren. Und dass wir dann wieder beim nächsten Spiel gefallen sind. Und das haben wir dann jetzt besser hingekriegt, dass wir einfach diesen Kontinuität und diesen Top-Leistung dann immer wieder, oder sagen wir mal, den Grundleistungen immer wieder auf den Platz bringen. Und das war halt in der Hinrunde nicht der Fall.
Platz 4 aktuell, mal so das Ziel mit dem Club oder das angepeilte Ziel mit dem Club, noch nicht dein persönliches, aber so das Ziel mit RB. Was wäre da so für dich das Wunschziel? Man hat ja schon so viel erreicht.
Das Wunschziel ist, was zu gewinnen, sagen wir so.
Ein Titel. Ja. Könnte ja noch. Beste Chance, oder?
DFB-Pokal zum Beispiel könnte man
Europa League gewinnen.
Auch noch in der Europa League dabei. Ja klar, jetzt bin ich 9 Jahre hier und habe immer noch nicht gewonnen. Selbst nicht der 3. Liga, auch nicht der 2. Liga. Jetzt sind wir beide Zweiter geworden. Also von daher wäre es mal für mich jetzt Zeit, auch was zu gewinnen.
Vielleicht können wir mal ganz kurz über dieses Halbfinale im Pokal sprechen. Das steht ja jetzt auch bald an. Ich finde es nämlich irgendwie wahnsinnig interessant. Es wäre echt krass, wenn ihr das gewinnt. Einfach nach dieser Spielzeit, die ihr jetzt hingelegt habt. Union Berlin wäre natürlich auch irgendwie Wahnsinn. Also seitdem die aufgestiegen sind, ein Erfolg nach dem anderen, das würde das Ganze auch krönen. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie niemanden, der Christian Streich und Freiburg nicht gönnen würde, wenn sie mal den DFB-Pokal gewinnen. Klar. Und der HSV, wer hätte das gedacht? Ja, also weiß nicht, wie schätzt du das so ein? Also
es ist natürlich auch ein Duell klein gegen groß. Es ist ja in so vielerlei Hinsicht so charmant.
Ihr spielt gegen Union jetzt im Halbfinale.
Ja, genau.
Zu Hause immerhin für euch, muss man sagen.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Das ist klar, sind froh darüber, dass wir, sagen wir, ein Heimspiel gezogen haben. Und ja, das wird geile Spiele. Beide, wie du sagst, auch Freiburg gegen Hamburg, das wird auch ein geiles Spiel. Und lass die besten Teams dann im Finale sich treffen.
Spannend.
Wollen wir schon weitergehen zur Europa League oder wollen wir noch ein bisschen verweilen bei RB? Es gäbe noch viele Fragen, vielleicht noch eine Frage zu RB. Wie eng sind die Kontakte oder deine Kontakte denn noch zu den Wegbegleitern? Also Julian Nagelsmann siehst du jetzt natürlich wieder ab und zu im Stadion. Ist es dann nur so ein Abklatschen oder hört man sich irgendwie noch? Habt ihr dafür überhaupt Zeit? Und auch Frage nach Ralf Rangnick natürlich, sorgt für Schlagzeilen im Moment in der Premier League bei Manchester United. Gibt es da noch Kontakte? Hält man so einen Kontakt? Oder?
Mit manchen ja, mit manchen nicht. Klar, ich habe jetzt 9 Jahre in Leipzig gespielt. Ich habe viele Begleitspersonen gehabt durch die Jahre. Manche hat man immer noch Kontakt, manche nicht. Und manche sehen man ja 2, 3, 4 Mal im Jahr auf jeden Fall auf dem Spielplatz und quatscht dann auch nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Und ja, der Rangnick hat mich begleitet. Das ist auch der, der mich hierher geholt hat. Bei denen habe ich eine andere Beziehung, als ich mit anderen Trainern gehabt habe.
Und, okay, inwiefern?
Ja, weil ich bin halt jung gekommen mit 19 und der war halt meine Bezugsperson. Und es ist halt auch die Jahr danach halt eine große Person im Verein gewesen und war auch 2-mal mein Trainer. Auch genau in die Jahr habe ich auch sehr, sehr gut performt, wo ich unter ihm gespielt habe. Ja, der ist einfach immer offen und ehrlich und so eine Beziehung mag ich gerne und deswegen haben wir jetzt nachhinein auch immer noch Kontakt.
Gerade hat das ein bisschen schwer, ne? Der Ralf Rangnick.
Absolut.
Absolut.
Aber
geht auch wieder bergauf.
Ja, mit den ganzen Stars bei Manchester United ist bestimmt auch nicht immer leicht, oder?
Das glaube ich auch nicht.
Sportskamerad Ronaldo.
Ja. Wer ist denn bei euch in der Mannschaft? Gibt es da so, ich meine, zum Beispiel Christopher Nkunku, also wenn man den auf dem Platz sieht, ist ja schon sehr beeindruckend, ne? Ja, also der hat ja wirklich ein Wahnsinnstalent, dem schaue ich immer sehr gerne zu.
Der ist sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr, talentiert, sehr, gut, ja. Sehr, sehr talentierter Spieler, muss man sagen. Wir haben viele, aber klar, diese Saison ist kriegst du natürlich durch die Decke gegangen.
Die anderen Clubs müssen jetzt gerade in der Europa League ran. Euer Spiel gegen Spartak Moskau ist abgesagt worden. Die FIFA und UEFA hat Russland aus allen Wettbewerben jetzt erstmal ausgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Situation, ihr seid also quasi direkt im, was haben wir denn, Viertelfinale, ne? 7. April, glaube ich, steht das Viertelfinale an. Das ist eine schwierige Situation und man möchte, glaube ich, auch nicht kampflos einfach eigentlich eine Runde weiter sein.
Am liebsten nicht, ne.
Wie sind deine Gedanken grundsätzlich zu der Situation?
Ja, das ist, mein erster Gedanke ist natürlich, dass es einfach schade ist, was gerade in der Welt passiert. Das geht allen so. Ich glaube, selbst auch den Russen, die selbst dort leben, geht es auch so. Und ja, wir müssen alle versuchen, so gut mit der Situation umzugehen wie überhaupt möglich. Und das sieht man auch, dass ja alle probieren, alle Länder, und versuchen halt das Beste rauszuholen in einer Situation, der ja einfach, ja, Entschuldigung, meine Sprache, scheiße ist. Mhm. Und das ist schon mal das Erste. Und wenn wir das dann beziehen auf Fußball, deswegen, ja, ich bin auch kein Freund, um einfach frei weiter zu gehen. Das ist einfach dann die Entscheidung, ist ja nicht nur im Sport, sondern in alle Teile der Gesellschaft, wo die Russen dann ausgeschlossen werden. Und ist ja die Entscheidung der Europäischen Union und die Entscheidung von mehr oder weniger der ganzen Welt, dass, ja.
Sanktionen zu verhängen.
Genau. Die Sanktionen zu verhängen, und dann gehen wir dann eine Runde weiter. Und aber wie gesagt, ich hätte auch lieber gespielt. Europa League zu spielen ist immer geil.
Ich finde, das ist auch eine schwierige Frage. Also wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, wie viel Verantwortung muss der Sport übernehmen. Man könnte auf der einen Seite sagen, warum soll der Sport oder auch einzelne Sportler, wir hatten dieses Thema bei Peking in Olympia, hatten wir das ja zum Beispiel auch, sollen die jetzt das ausbaden, was die Politik in den letzten Jahren verpasst hat? Nur ist es auf der anderen Seite natürlich auch so, Sportler haben irgendwie eine Vorbildfunktion oder sie stehen in der Öffentlichkeit, und Vereine natürlich auch. Also irgendwie gar nichts machen oder gar nichts sagen kann man irgendwie auch nicht. Also ich finde, das ist echt schwierig zu sagen.
Das ist immer schwierig. Das ist immer schwierig auch, weil jedes Mal, wenn wir gefragt oder irgendwie uns äußern zu einem politisches Thema oder ein Verein sich äußert zu politischem Thema, da sagen alle, nee, Sport und Politik sollte auseinandergesetzt werden. Und sobald dann sowas passiert, dann ist das die erste Frage, die wir kriegen. Und muss uns da ein politisches Thema eigentlich auch ansprechen, und deswegen kann es nicht immer alle gerecht machen, aber klar, wir sind uns alle einig, dass der Situation jetzt einfach schade ist und am besten gar nicht hätte passieren sollen.
Es gab ja Nationalmannschaften zum Beispiel von Schweden und Polen und Tschechien, die haben ganz früh gesagt, dass man diese Spiele irgendwie nicht spielen kann, einfach um vielleicht auch ein Zeichen zu setzen, dass man sagt, wir können jetzt nicht einfach irgendwie gegen eine russische Mannschaft oder gegen russische Clubs spielen und irgendwie so tun, als wäre nichts. Ja. Das kann ich schon auch verstehen.
Ja, und das ist ja, alle haben eigene Meinung, weil manche würden auch sagen, ja, die russischen Spieler hatten eigentlich nichts damit zu tun, und sogar manche Spieler sind gar nicht aus Russland, die spielen einfach nur für den russischen Verein. Und das ist ja, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Und deswegen ist es auch, sage ich, ungerecht, die Spieler dann zu sagen, ja, ihr solltet es dann irgendwie beantworten, weil das ist nicht auf unser Tisch. Wir können eh nichts rechts und links machen. Außer zu sagen, ja, ich spiele von alleine nicht, und dann schadet es halt nur jede einzelne Karriere und nicht den jeweiligen Verein. Und deswegen ist es einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema, die anderen Leute eigentlich dafür verantwortlich, die Entscheidung zu treffen.
Es gibt auch diese Geschichte jetzt von Timoschuk, dem Ex-Bayern-Spieler. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der ist ja seit 2017 Co-Trainer bei St. Petersburg, und der ukrainische Fußballverband hat ihm ja die Lizenz, also die Trainerlizenz, entzogen. Alle Titel, die er auf ukrainischem Boden gewonnen hat, und er wurde aus dem Spielerregister der Nationalmannschaft gestrichen, weil sie eben sagen, er schadet dem Image des ukrainischen Fußballs, weil er eben seine Arbeit nicht eingestellt hat und sich öffentlich nicht geäußert hat. Also es ist schon schwierig, irgendwie eine Linie zwischen Politik und Sport zu ziehen, und das ist, wie du gesagt hast, mal ist es so, mal sagen sie, warum sagt ihr nichts, und dann heißt es, warum sagt ihr was? Also ja. Ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, oder?
Tja. Eine schwierige Situation. Vielleicht kannst du uns noch erzählen, was in Dänemark, manchmal wird ja auch eine Gesamtsituation in jedem Land etwas anders dargestellt. Klar, Europa ist im Moment vereint. Jeder ist, glaube ich, gegen diesen Krieg. Wie du gesagt hast, auch die Russen, auch ganz viele Menschen in Russland. Was hörst du so vielleicht von deiner Mutter oder von Geschwistern aus Dänemark? Gibt es da noch irgendwie vielleicht Aspekte, die wir hier nicht so
Nein, also es gibt fast keinen Unterschied zu Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist genauso abhängig von Russland, was die Energie angeht, wie zum Beispiel Dänemark. Deswegen ist das halt ein großes Thema. Was machen wir da? Oder was macht Dänemark da? Und ja, sonst ist ja die gleichen Themen, mehr oder weniger. Wenn ich mit meiner Familie rede, dann ist es eher die Angst, was ist der nächste Schritt? Was passiert am nächsten? Und das, glaube ich, ist der größte Verzweiflung oder die größte Angst daran, ja, wie soll das enden?
Der Sport steht auf für die Ukraine. Wir zeigen Flagge für Frieden und Solidarität. Und deshalb sammeln wir Spenden. Spenden für die Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind. Unser Plan lautet, du spendest und wir spendieren dir Laces, die ein Zeichen setzen. Du schickst 15 Euro an eine unserer Hilfsorganisationen, entweder an Stelp oder an HelpAge, und dafür belohnen wir dich mit Schnürsenkeln. Die werden gerade exklusiv für diese Aktion hergestellt. Darauf zu sehen sind die ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb und der Schriftzug unseres gemeinsamen Mottos Athletes Stand Up. Erste Fotos der Laces und alle Infos zur Aktion gibt's auf unserer Website www.athletestandup.org. Dort findest du auch alles zu den beiden Hilfsorganisationen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jede Spende, über jeden neuen Follower und darüber, dass du die Aktion auf deinen Social-Media-Kanälen teilst. Denn du tust bereits Gutes, wenn du dein Netzwerk aktivierst. Für Athletes Stand Up und vor allem für die Menschen aus der Ukraine.
Ich habe diese Woche für ein anderes Format auch mit Kindern gedreht und da sagte ein Junge, der war 11 Jahre alt, er hat Angst, dass Putin jetzt auch die NATO angreift und dann ein dritter Weltkrieg ausbricht. Und das hat mich irgendwie so mitgenommen, dass ich so dachte, diese armen Kinder, also in was für einer Zeit der Angst und auch irgendwie Ohnmacht wachsen die jetzt auf.
Ja, erst Corona und
erst Corona.
Und es sind nicht nur Kinder, ne? Ich glaube, das ist wirklich so eine Sorge, die ist plötzlich auf dem Tisch und die hatte man irgendwie noch vor 2 Wochen so gar nicht auf dem Zettel irgendwie, ne? Also die Weltordnung hat sich irgendwie verändert. Kommen wir mal vielleicht zu den etwas schöneren Themen und zur Nationalmannschaft. Auch für dich, der Trainer Kaspar Juhlmann hat dich nominiert, auch für die Länderspiele jetzt, für die anstehenden gegen Serbien und gegen die Niederlande. Das Gute ist ja, Dänemark ist schon qualifiziert, also könnte ganz locker angehen. Ja. Und das ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung eigentlich, dass du dafür nominiert bist, aber die Überraschung eigentlich oder eine Nachricht, die uns alle irgendwie gefreut hat, weil natürlich alle mitfühlen, ist die Nachricht, dass Christian Eriksen auch nominiert wurde für diese Länderspiele. Wie habt ihr das denn aufgenommen als Spieler und als Mitspieler und als diejenigen, die hautnah dabei waren bei dem Vorfall?
Ja, also das wird natürlich schön. Das wird für mich zum ersten Mal wieder auf dem Platz zu stehen mit ihm oder auf dem Trainingsplatz. Und einfach eine tolle, tolle Nachricht, dass er wieder dabei ist. Ich glaube, die meisten, die ihn kennen und mit ihm zusammengespielt hat das wahrscheinlich auch schon erwartet, wo man die letzten Wochen gesehen hat, dass er bei Brentford auch wieder auf dem Platz gestanden hat. Und der hat auch wieder in diesem Spiel gezeigt, wie gut der ist. Und deswegen sind wir einfach alle froh, dass er ja den ersten Schritt, sagen wir so, wieder zurück zum Fußball gut aufgenommen hat. Und jetzt mit der Länderspielpause, glaube ich, wird der nächste Schritt, weil für ihn wird es wahrscheinlich auch wieder dem ersten Mal wieder zurück in unser Nationalstadion zurückzukehren. Und da wird sicherlich noch ein paar Emotionen zu überwinden sein.
Da wird bestimmt noch mal einiges hochkommen. Wie ist das denn bei dir? Also irgendwie kann man sich natürlich auch gerade als Sportjournalistin an diesen Moment noch total erinnern, bei diesem Spiel gegen Finnland, als das alles passiert ist. Und ich fand irgendwie, auch wenn man, also man kennt ja sehr viele dänische Spieler, aber wenn ich dich da gesehen habe oder auch Thomas Delaney, wie ihr irgendwie so total emotional und angegriffen natürlich und irgendwie auch verzweifelt wart.
Und ja auch ganz nah dran, ihr standet ja um ihn rum.
Total berührt, also auch so diese Kameradschaft. Ist das etwas, woran du noch zurückdenkst ab und zu?
Ab und zu, ja. Sagen wir so, das war vielleicht der schlimmste Moment meines Lebens und deswegen so gerne zurück gucke ich auch nicht. Ich hielt mich eher daran fest, 2 Tage nachher, wo der bei uns dann wieder am Trainingsplatz war, um uns zu begrüßen. Das ist eher ein schönerer Moment als das, was gerade im Stadion passiert ist. Aber wie ich auch andermal betont habe, das ist immer noch ein Erfolgsgeschichte, sagen wir so, weil der Christian ja jetzt dann im ein paar Wochen oder in eineinhalb Wochen dann wieder zurück in den Parken kehren können, um Fußball zu spielen und nicht gestorben ist.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, weil man dann plötzlich so einen Defibrillator hat. Man ist also Profisportler. Das bedeutet ja auch, dass man sich immer voll reinhängen muss. Man geht weiterhin in Zweikämpfe. Hast du mal mit ihm darüber sprechen können, wie er sich jetzt damit fühlt? Also ob das für ihn ein anderes Gefühl ist, ob man da auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist?
Habe ich ihn noch nicht gefragt, aber das ist eine gute Frage, werde ich mal nächste Woche fragen.
Ich wollte genau darauf eingehen, weil das ja eine, also vielleicht für die, die das gar nicht mitbekommen haben, dass er ja bei Inter Mailand quasi den Vertrag auflösen musste, weil er eben mit diesem Defibrillator nicht in der Serie A spielen durfte und in England in der Premier League geht es jetzt bei Brentford. Glaubst du, jetzt mit Blick auf Katar, dass er echt Chancen hat, mit zur WM zu fahren?
Ja, also das glaube ich, hat er auch selber betont, dass es das sein Ziel ist und warum auch nicht. Mhm. Also wie gesagt, der fühlt sich jetzt wieder gut. Und hat Spaß daran, wieder Fußball zu spielen und wir wissen alle, wie gut der ist und deswegen sehe ich keinen Grund, warum der dann zu der Zeit nicht mitfahren sollte.
Du hast ja gerade das Wort Katar erwähnt, vielleicht können wir da nochmal nachfragen. Gesagt, ihr seid schon souverän für die WM qualifiziert. Es geht nach Katar, das wissen wir alle und Dänemark hat auch gesagt, also wegen der Menschenrechtsverletzungen planen wir da Protestaktionen. Kannst du uns da schon irgendwas Näheres zu sagen? Also,
kann ich noch nicht, nein.
Kannst du noch nicht, okay. Aber du bist dabei, also vertrittst das auf jeden Fall.
Ja, also wir sind alle dabei, Spieler. Wir spielen die Endrunde und da wird sicher Sachen aufploppen, nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Nationalmannschaften wahrscheinlich auch. Wie gesagt, wieder, das ist nicht unsere Entscheidung. Wir machen unser Sport und andere Leute entscheiden, wo und wann und wie. Wir versuchen dann, unser Teil dazu beizubringen, wie man auch Sachen oder auf jeden Fall Botschaften dann weitergeben kann, die auch in eine, sagen wir, bessere Richtung geht.
Der dänische Verband hat sich ja relativ deutlich quasi positioniert in der Sache und hat gesagt, wir werden da Aktionen machen, wir werden auch auf Trainingsklamotten Platz schaffen für Statements, wir werden uns klar zu der Situation der Arbeiter dort und zu den Arbeitsbedingungen äußern und wir werden auch übrigens unsere Hotels danach aussuchen und prüfen, wie die Menschen, die dort arbeiten, was für Arbeitsbedingungen die haben. Der dänische Verband hat das deutlicher gemacht als andere Verbände. Deutschland hat auch sich schon positioniert, aber der dänische Verband hat das sehr viel deutlicher gemacht. Mich würde nochmal interessieren, deine Haltung grundsätzlich, weil du bist auch ein Mensch, diese Themen gehen ja nicht an einem vorbei. Du liest auch die Zeitung und jeder weiß irgendwie, wie das war, diese Stadien zu bauen in Katar und unter welchen Bedingungen das Menschen gemacht haben. Wie ist deine Haltung grundsätzlich dazu, dass eben solche Themen, also dass der dänische Verband erstmal sich so verhält, wie er sich verhält?
Ja, ich finde es gut, wie die sich verhalten. Und auch noch ein anderes Thema dazu. Wir wurden natürlich auch von Organisationen und zum Beispiel Amnesty, die jetzt sehr, sehr groß ist, beraten, wie wir das machen sollte und was für Sachen gut wäre, um diesen Botschaften dann rauszukriegen. Und viele reden darüber, Boykott zu machen. Und wir wurden immer beraten, zu sagen, das ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen können. Das ist nicht aufzutreten, weil dann werden wir gar nichts ändern. Und das ist besser, die Botschaft dann vor Ort zu machen und so groß wie machen zu möglich, so deutlich wie machen zu möglich, wie möglich. Weil das kann viel mehr ändern, als wenn du sagst, mach euer eigenes Ding. Und dann wird keine andere Kultur in Katar auftreten und dann wird die Kultur so weitergebaut oder weitergelebt. Aber zu den Sachen, was passiert ist, ist natürlich auch keine schöne Sache. Und hätte, glaube ich, jeder sich gewünscht, dass es anders gemacht wurde. Wir können daraus nichts jetzt ändern, außer unser, was wir dann in der Zukunft dann machen werden. Und da hat sich der dänische Verband sich positioniert, in meiner Meinung auch der richtigen Stelle. Und werden wir dann alles dafür tun, dann unsere Botschaft dann auch, wenn wir in Katar auftreten, dann so deutlich wie möglich zu machen.
Wollen wir vielleicht nochmal, da wir uns jetzt ja bald schon dem Ende zuneigen sozusagen, nochmal auf Jussis kleine Familie zum Abschluss zu sprechen kommen.
Sehr gerne.
Auf deinen Sohn hast du schon erwähnt,
ja.
Deine Freundin auch. Also bei uns ist da gestern Frau. Eine ganz dringende Frau. Siehst du jetzt doch schon, ich wollte gerade sagen.
Wir haben noch überlegt.
Haben wir gedacht,
kommt es denn dazu?
Hochzeit jetzt schon mal statt oder nicht?
Also, man muss als Vorgeschichte vielleicht ganz kurz sagen, ihr wolltet schon heiraten vor Corona und das hat nicht geklappt. Wir waren uns nicht sicher, ob diese Hochzeit jetzt schon stattgefunden hat.
Ja und nein. Und da noch dazu sind wir, glaube ich, rechtlich auch noch nicht in Deutschland verheiratet, deswegen nur in Dänemark. Aber ja, wir haben unsere eigene kleine Hochzeit zu zweit gemacht, zu Hause in Kopenhagen und sind auf jeden Fall rechtlich auch in Dänemark verheiratet und wird dann auch irgendwann dann in Deutschland bestätigt. Aber ja, wir sind jetzt Mann und Frau.
Gibt es da nochmal ein Fest,
wenn da Corona gibt's noch, wieder... Es gibt noch ein Fest, ja. wie gesagt, vor 2 Jahren hatten wir das schon geplant. Letztes Jahr eigentlich auch wieder, müsste auch wieder absagen. Hat es dann eigentlich jetzt für Sommer geplant. Da kriegen wir dann jetzt unser zweites Kind. Also deswegen haben wir das jetzt wieder verschoben, ein Jahr. Ja, vielleicht wird es irgendwann klappen mit der großen Fest.
Aber 6 Kinder musst du jetzt auch
dann? So, sechs Kinder wird es bei mir nicht.
Zu Hause werden, oder?
Ich glaube, wir treffen uns irgendwie dazwischen. Meine Frau ist mehr oder weniger Einzelkind, hat einen kleinen Bruder, der jetzt 10 Jahre jünger ist als sie. Deswegen ist sie mehr oder weniger Einzelkind und ich komme aus einer großen Familie. Ich glaube, wir treffen uns irgendwo dazwischen.
Wenn ich so an Kopenhagen denke, dann denke ich immer an super Radwege, alle fahren kreuz und quer mit dem Fahrrad. Ich komme zum Beispiel aus Köln und alle, die da, oder viele, die Kinder haben, fahren inzwischen mit Lastenrädern durch die Gegend, fahren die Kinder von A nach B mit Lastenrädern, machen die Einkäufe hier. Wie bewegst du dich am liebsten denn in Leipzig?
Ich habe auch ein Lastenfahrrad.
Ja?
Ja, habe ich.
Und für was nutzt du das so?
Ja, Einkauf zu gehen oder wenn wir auf den Spielplatz gehen, der ist so groß, dass meine Frau auch drin sitzen können. Deswegen fahre ich und meine Frau und mein
super Bild. Ich habe es vor meinem geistigen Auge.
sind dann im Lasten drin und ich mache dann mehr Sport.
Hast du einen Motor dran?
Habe ich, ja.
Okay.
Ich habe das auch mal ohne probiert. Wir haben erstmal mit und ohne probiert und sagen wir, in Leipzig sind die Fahrradwege nicht super optimal, wenn ich das vergleiche mit Kopenhagen. Deswegen haben wir für einen mit Motor entschieden.
Ja, je mehr Kinder dann da drin sitzen, desto mehr musst du dann auch strampeln, ne,
das
zukünftig.
Stimmt.
Also du und deine Frau, ihr kennt euch ja schon seit Kindheitstagen und soweit ich weiß, als du schon hier warst in Leipzig, hat sie auch noch in Dänemark studiert. Mhm. Also ist dir das schon auch wichtig, dass du eine selbstständige Frau hast, dass du eine Frau hast, die auch ihre eigenen Dinge hat, ihre eigenen Interessen, die sie auch verfolgt und du sie dabei unterstützt?
Ja, es ist. Und meine Frau macht viel für sich selber. Sie hat jetzt gerade ihr Master fertig gemacht, war jetzt in der DHL, hat ihr letztes Praktikum gemacht für den Master und ja, macht schon viele Sachen selber und ich unterstütze sie so gut wie ich kann und freue mich einfach, dass sie auch in ihr eigenes Leben erfolgreich sind.
Ihr seid ja schon richtig Locals, glaube ich, in Leipzig. Also du definitiv schon so lange da. Was ist so für dich das Schönste hier in Leipzig? Was schätzt du an der Stadt? Was schätzt du an der Umgebung, wie du lebst?
Ich schätze sehr, dass hier in Leipzig auch sehr viel Grün ist. Ich bin auch gewohnt aus Kopenhagen, dass es sehr viel grüne Flächen gibt, Parks und Wasser und Flüsse und sowas. Und dass einfach auch Natur nah zum Stadt ist, ist nicht überall so. Deswegen ist für mich Leipzig ein sehr, sehr schöner Stadt.
Der Kleine müsste doch schon sprechen eigentlich, oder? Spricht der Dänisch, oder?
Ja, nein und doch und...
Vielleicht.
Auch.
Kauderwelsch. Der, ist doch immer so, wenn man zweisprachig irgendwie aufwächst, dann spricht man doch immer so ein bisschen.
Genau, und ne? Er ist nicht nur zweisprachig, sondern dreisprachig, weil er zu internationalen, in der internationalen Kita geht. Und deswegen haben die haben 2 Lehrer pro Gruppe und einer spricht Deutsch, einer spricht Englisch. Und zu Hause sprechen wir Dänisch. Okay. Deswegen, er redet sehr gut Dänisch. Jetzt ist er auch relativ gut auf Englisch geworden und deswegen fängt es jetzt schon an, die Sprachen zu mischen und geht ja sehr süß. Schön ab zu Hause jetzt.
Vielleicht abschließend nochmal eine Frage, den Blick voraus, was ist euer Familien, euer Lebensplan, irgendwann mal wieder nach Dänemark zurückzukehren?
Irgendwann, ja. Wenn ich irgendwann nicht mehr Fußball spielen kann, dann geht es zurück nach Kopenhagen.
Das dauert hoffentlich noch ein bisschen, oder?
Ja, hoffentlich, ja.
Ich glaube auch. Es gibt noch einiges zu gewinnen und.
Genau, genau.
Nicht nur und ich Spiele, bin noch fit. Sondern auch also Pokale, genau.
Und wann wird Leipzig mal um die deutsche Meisterschaft mitspielen?
Schwierigste Frage zum Schluss.
Das ist echt die schwierigste Frage zum Schluss. Hoffentlich nächstes Jahr.
Ja, Platz 4 jetzt. Ein Punkt Rückstand, glaube ich, auf Leverkusen jetzt gerade. Mhm. Viele Punkte Rückstand auf die Bayern. Dieses Jahr wird es nichts, ne?
Selbst wenn ich ein optimistischer Mensch bin, glaube ich, ist dieses Jahr wird sehr schwierig.
Und es gibt ja auch noch die starke Konkurrenz aus Freiburg. Das habt ihr auch erst beim Heimspiel vor kurzem gesehen. Und Hoffenheim ist natürlich auch da. Also ich finde es schon, sagen wir mal so, da ab Platz 3 ist es schon auch noch sehr spannend.
Da ist auf jeden Fall ein spannendes Jahr diesmal.
Das war schön, dich zu treffen. Vielen Dank für deine Zeit. Und bitte. Wir sagen herzlichen Dank.
Tack so mycket würde es auf Schwedisch heißen. Wie würde es auf Dänisch heißen?
Tack.
Tack. Okay. Tack, Jussi.
Tack. Sehr tack.